muss man so machen. Das muss man auch regelmäßig machen. Und immer mal wieder als Vorbereitung für die Kanutour. Denn wenn man die schweren, wasserdichten Tonnen tragen will, dann muss man ein paar Muskeln haben. Aber wichtig ist auch, dass man nicht immer die gleichen Bewegungen macht und dass man das auch trainiert. Das dauert schon auch seine Zeit. Verschiedene Belastungen, verschiedene Muskeln, das ist ganz notwendig. Das ist natürlich schon auch schwer, das Ding. Eigentlich, wenn man zu viel macht, man hat schon auch Rückenprobleme, man hat schon auch Muskelkater. Es wäre eigentlich doch schön, wenn dieser Hantel nicht so schwer wäre und schweben würde, das selber machen würde. Dann hätte ich nicht den Muskelkater. Aber ich weiß natürlich, ohne Belastung keine Muskeln. Ohne Last kein Training. Und man muss ganz unterschiedliche Muskeln belasten, natürlich. Aber damit Muskeln auch wachsen, müssen sie natürlich auch ernährt werden. Das heißt Eiweiß, isotonische irgendwas. Man muss gute Nahrung haben, Mineralien, eine ganze Menge. Nur der Muskelkater ist nervig. Das tut schon mal weh. Aber eigentlich in der Kirche und im Gottesdienst muss man ja vielleicht jetzt nicht um die Muskeln sich kümmern oder um irgendein Trainingskonzept machen. Eigentlich, wenn wir hier in irgendeinem Fitnessstudio wären, würde ich euch aufstehen lassen und dann würde man solche Dehnübungen vielleicht auch machen. Eigentlich müsste ich bis an die Fußspitzen kommen. Aber möglicherweise gibt es da ja Parallelen zwischen dem Glauben und den Muskeln. Kann man eigentlich Glauben trainieren? Kann man eigentlich den Glauben stabil machen und tragfähig machen und stark machen und ausdauernd machen? Und was wäre das, wenn, womit müsste man den Glauben ernähren? Welche Vitamine, welche Eiweiße, welche isotonischen irgendwas müsste er zu sich nehmen? Das wäre doch mal interessant, zu überlegen, was für Parallelen gibt es da also? Kann man Glauben trainieren? Kann man ihn belastbar machen? Kann man, um dann einen tragfähigen Glauben haben, irgendeine geistliche Hantel haben und trainieren? Ist das möglich? Oder klagen wir darüber, dass man dann ja geistliche Muskelschmerzen kriegt oder mein Rücken? Und man wünscht sich vielleicht, dass irgendeine geistliche Last dann von alleine irgendwie schwebt und man selber diese Muskeln und den Muskelkater nicht haben muss. Ist das tatsächlich so? Was hieße das, Glauben zu trainieren? Heißt das, möglichst schnell das Vaterunser aufsagen zu können? Vaterunser im Himmel und so weiter und so weiter? Müsste man vielleicht die 12 Stämme Israel aufsagen können und dann sofort die 12 Apostel hinkriegen? Oder das Matthäus-Evangelium auswendig sagen, oder müsste man, wenn man Pastor wäre, 1. Mose, 2. Mose, auf Hebräisch sagen, Breshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Ist es das? Was hieße dann Glauben? Was hieße, ich kann meinen Glauben trainieren? Ist das überhaupt möglich? Oder wird der Glaube geschenkt, einfach so, dem einen so, dem anderen so, man kann da nichts machen. Du kannst glauben, ich kann halt nicht dran glauben. Es wäre doch mal interessant. Der Predigttext heute ist so eine Herausforderung. Ich möchte ihn mit euch lesen. Tatsächlich aus dem Matthäusevangelium, ich kann es nicht auswendig. Als Jesus in Kapernaum eintraf, kam ein Centurio zu ihm und bat ihn um Hilfe. Herr, mein Diener liegt gelähmt bei mir zu Hause und leidet entsetzlich. Jesus antwortete, ich will mitkommen und ihn heilen. So weit, so gut. Eigentlich könnte die Geschichte hier zu Ende sein. Jesus ging hin und heilte ihn und er war froh und ging nach Hause. Geht aber weiter. Der Zenturio erwiderte, Herr, ich bin es nicht wert, dich in meinem Hause zu empfangen. Aber sag nur ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund. Auch ich stehe unter einem höheren Befehl und habe andererseits Soldaten, die mir gehorchen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er, befehle ich einem anderen, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu dies, dann führt er meinen Auftrag aus. Als Jesus das hörte, wunderte er sich sehr. Er sagte zu den Menschen, die ihm gefolgt waren, eins ist sicher, unter allen Juden in Israel bin ich keinem Menschen mit so einem festen Glauben begegnet. Gut trainierter Glaube. Durchhaltefähig. Ich sage euch, viele Menschen aus aller Welt werden kommen, um mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmel zusammen das Freudenfest zu feiern. Aber die ursprünglich für Gottes Reich bestimmt waren, werden in tiefste Finsternis hinausgestoßen, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Dann sagte Jesus zu dem Centurio, geh wieder nach Hause, was du geglaubt hast, soll nun geschehen. Oder wie Luther übersetzt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und zur selben Stunde, zur selben Zeit wurde der Diener gesund. Dir geschehe nach deinem Glauben. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Was glaubst du eigentlich? Man kann ja fragen, ist das jetzt eine Verheißung oder ist es eine Drohung? Dir geschehe, was du glaubst. In meiner Situation kann mir keiner mehr helfen. Und ich glaube, Gott kann mir auch nicht helfen. Ist das dein Glaube? Es ist so, ich bin so verzweifelt, das hat doch alles keinen Zweck mehr. Gott erhört meine Gebete nicht. Die geschehe nach deinem Glauben. Lass uns kommen, lass uns dafür beten, dass das, was du glaubst, geschieht. Gott kann mir gar nicht helfen. Ist dieses Wort eigentlich eine Verheißung oder eine Drohung? Dir geschehe nach deinem Glauben. Centurio, durchtrainierter Mann, Hundertschaft hinter sich. Dir geschehe nach deinem Glauben. Ja, ich glaube auch, dass es ein höheres Wesen gibt. Ihr kennt den Witz mit der Katze, die auch ein höheres Wesen ist. Muss man das glauben? Ist das Glaube? Ich glaube auch, dass es höhere Wesen sind, Vögel auch. Auch ein höheres Wesen. Dir geschehe nach deinem Glauben. Also schau in dein Herz und guck mal nach. Das kannst nur du, kann ich nur für mich entscheiden, was da so als Glauben in mir, in dir, in uns drin steckt. Dir geschehe nach deinem Glauben. Ja, und dann wünscht man sich, nicht, dass der eigene Glaube so ein bisschen trainiert ist. Dass da was da ist, was geistliche Lasten trägt Oder dass man sagt, das ist mir alles viel zu unbequem, blöde Last, immer, weiß ich nicht, die Last des Reiches Gottes tragen oder so irgendwas. Ich möchte, dass die Last im Reich Gottes anfängt zu schweben und von alleine von oben nach unten geht. Damit ich nicht so große Nerverei und auch die Muskelkater und so, das tut immer weh und mein Rücken überhaupt. Die Worte, der Glaube, der in unserem Herzen ist. Der Zenturier hätte ja auch sagen können, ach, dieser jüdische Wanderprediger, auf die Distanz, ob er das mit der Heilung hinkriegt. Er hätte sagen können, ja, komm schnell mit mir, Jesus war ja kurz davor, ich gehe jetzt mit dir und dann machen wir ihn gesund, den Jungen. Ist ja ein Blankoscheck, komm mit her. Er hätte sagen können, ja, wer weiß, ob der Glaube auf die Distanz bis nach Galiläa oder wo auch immer sie dann sind, ob er morgen auch noch heil ist, man weiß es ja nie. Jesus, komm mit, komm in mein Haus hinein, dann hast du direkt Kontakt und dann könnte ich mir vorstellen, dass so von einem Wanderprediger so ein bisschen Wunder auch passiert. Oder sagt man in seinem Herzen, was soll schon Gutes aus Nazareth kommen? Im Wort Gottes steht Bethlehem. Der kommt aus Nazareth. Kann nichts Gutes kommen. Geht gar nicht. Gott hat das nicht verheißen, in seinem Wort steht es auch nicht. Also, was kann schon Gutes aus Nazareth kommen? Der jedenfalls nicht. Biblisch begründeter Glauben? Was kann schon Gutes aus Nazareth kommen? Bis dahin? Dieser Jesus, der predigt immer bis zum Abend. Die Leute können gar nichts zu essen holen. Ich wünschte mir, dass der mal eine Pause macht. Und immer das mit der Feindesliebe. Ich kann das schon nicht mehr hören. Immer redet er von Auferstehung und Feindesliebe. Er muss was anderes predigen. Da! Aber das, was der predigt, nächstes Mal komme ich nicht. Das kann ich nicht mehr hören. Ist das unser Glaube? Was konnte schon Gutes aus Nazareth kommen? Immer diese Auferstehung und die Feindesliebe. Geht es bei uns vielleicht auch schon so, wenn der predigt oder wenn die predigt, dann komme ich nicht? Oder in dieser Kirche, da in der Gemeinde, da bewegt sich ja sowieso nichts. Da kann doch gar nichts passieren. Guck sie dir doch mal an. Dir geschehe nach deinem Glauben, uns geschehe nach unserem Glauben. Ist das eine Drohung oder ist das eine Verheißung? Und wenn ich da in mein Herz hineingucke, in dieser Predigt, in dieser Gemeinde, in dieser Kirche, bei diesem Menschen, bei diesem Wanderprediger, da bewegt sich ja doch nicht. Er kommt ja aus Nazareth. Meine Zeit, in der Bibel steht Bethlehem. Da ist nichts. Tut sich nichts. Gott steht nicht dahinter. Also es gäbe viele Möglichkeiten zu sagen, meine Zeit, was ist da in meinem Leben oder in meinem Herzen für ein Glaube bis hier, bis heute, bis dato entstanden und passiert. Man könnte ja auch fragen, meine Zeit, was hat jetzt eigentlich an dieser Stelle das Wunder bewirkt? Jesus oder war es der Glaube des Centurio? Ich verstehe das nicht. War das jetzt Jesus, der gehandelt hat, oder war das der Glaube dieses Mannes? Ich verstehe das nicht. Aber auch an der Stelle müsste man doch fragen, ist der Glaube etwas, was ich erst einmal verstehen muss, bevor ich es glauben kann? Und ist das nicht genauso der größte Blödsinn, den man dann denken kann? Ich verstehe das nicht. Also kann ich das nicht glauben? Musst du es erst glauben oder verstehen oder erst verstehen und dann glauben? Oder wie ist das mit unserem Glauben? Also der Reihe nach hineinschauen in diese Geschichte. In Vers 7 sagt Jesus, im Griechischen steht da eine Vergangenheitsform, gekommen, ich werde heilen. Das heißt, Jesus sagt, ich bin eigentlich schon da und ich will ihn auf jeden Fall heilen. Das ist ein Blankoscheck. Gekommen, ich werde heilen. Zack, zack, ruck. Fertig. Und dieser Centurio setzt das aufs Spiel. Er nimmt nicht Jesus sofort beim Wort und sagt, jawohl, auf geht's, sondern er sagt, halt, stopp, bitte komm nicht. Jesus wollte sofort kommen, er geht dieses Risiko ein. Wenn man sich den Centurio mal anschaut, sind da mindestens drei ganz wichtige Glaubensakzente, die wir wahrnehmen sollten und wahrnehmen müssen. Zunächst einmal das Moment der Barmherzigkeit. Also so nach der Melodie, was bereitet dem Glauben den Weg? Was bereitet Jesus, dass er handeln kann, den Weg, die Barmherzigkeit? Dieser Mann sagt, mein Bursche, im Griechischen steht da hop heis mu, der Knecht meiner. Also nicht ein Knecht von mir, ein Centurio hat sicherlich ein paar Knechte, eine ganze Reihe wahrscheinlich. Peis kann so übersetzt werden, wie man es möchte. Kind kann es heißen, Sohn kann es heißen. Jüngling kann es heißen, mein Jüngling. Kommt eine ganz komische Bedeutung dann. Eigentlich Knecht Waffenträger, mein Waffenträger. Das ist derjenige, der, wenn es brenzlig wird, einem Centurio, das heißt einem Mann, der über 100 Leute gesetzt ist, im Kampf die Waffen reicht. Und der auch weiß, ob er lieber zwei Speere und ein Messer oder ein Messer und ein Schwert und was weiß ich, wenn der sagt, bitte reich mir an, dann weiß der, was er ihm reichen muss. Und ich weiß, mein Centurio macht das lieber mit dem Speer, der nimmt drei Speere mit, um dann richtig anstatt ein Schwert oder ein Messer und was, der weiß, auf was er sich bei diesem Mann, bei seinem Waffenträger verlassen kann. Mein Waffenträger, der ist krank. Das ist der Knecht, meiner. Hochinteressant, wie im Griechischen das sehr deutlich bezeichnet wird. Und dann eine vierfache Beschreibung des Leides. Der ist hingeworfen, also ins Bett hingeworfen, auf sein Lager hingeworfen, gelähmt, schrecklich gequält. Das ist in den Worten eines Centurio, eines Soldaten, viel Gefühl, was sonst mit einem Halbsatz gesagt wird. Der ist krank, ich brauche 9. Meine Zeit und Sklaven gibt es ja eine ganze Reihe. Die Römer haben dafür gesorgt, dass im Römischen Reich eine Menge Sklaven angeboten werden. Knecht ist alt und krank oder ist jung und krank oder stirbt gleich und komm, geh mal auf den Markt und kauf einen neuen Sklaven. Meine Zeit, es gibt ja genug. Und wenn das Geld reicht, dann holst du einen zweiten noch mit, damit er das auch schon lernt. Also normalerweise Römer sind an der Stelle überhaupt nicht zimperlich. Was ist mein Knecht? Da kaufst du dir 5 neue, was soll das? Also hier wahrzunehmen, dass dieser Centurio und dieser Knecht, dieser Waffenträger, die haben eine innige Beziehung, sage ich mal. Der Centurio ist mit seinem Herzen bei diesem jungen Mann und der leidet und das tut ihm weh. Das ist mein Knecht, mein Waffenträger und ich weiß, auf den kann ich mich wirklich verlassen. Der reicht mir, wenn ich einen Speer haben will, dann gibt er mir einen Speer und wenn ich mein Schwert oder was auch immer haben will, dann gibt er mir das oder die Morgensterne, was weiß ich was. Und dann macht er selber sich auf den Weg, ein Centurio. So nach der Melodie, hier kocht der Chef selber. Der macht sich auf den Weg und geht zu einem jüdischen Wanderprediger. Was muss der sich anhören oder was muss der danach sich angehört haben von all seinen Kollegen? Sag mal, bist du nicht ganz dicht? Du gehst zu dem Juden da, diesem Wanderprediger? Hey, du bist Römer. Wir sind die Besatzungsmacht. Wusstest du das? Wir sind die Leute mit den Waffen, nicht die. Und du gehst hin und bittest da einen Juden? Mal zu, wer bist du denn? Das scheint ihm aber egal zu sein. Denn die Beziehung zu diesem jungen Mann und sein Leiden bewegt ihn zutiefst. Das ist mein Knecht, mein Mann, der gehört zu mir, für den sorge ich und der ist krank, bitte komm. Beziehungsweise heile ihn bitte. Das ist schon ganz besonders. Barmherzigkeit, er ist mit seinem Herzen ganz bei diesem Mann, beugt sich ganz tief runter. Training, Muskelübung. Wenn man sich ganz weit runterbeugt, ist das vielleicht ein Stückchen Training für unsere geistliche Muskulatur, sich zu Menschen herunterzubeugen, ganz bei ihnen zu sein, mit dem Herzen auf Augenhöhe, damit ich dich wirklich sehen kann in deiner Situation, in deinem Leid. Demut. Herr, ich bin nicht würdig. Da nennt ein Centurio den Wanderprediger Herr. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin nicht würdig. Der sagt nicht, du bist nicht würdig. Guck dir mal an, wie du aussiehst mit deinen Sandalen, mit dem Schmutz an dem. Du bist ganz durch Galiläa gelaufen. Mit diesem, das will ich bei mir zu Hause nicht haben, diesen Dreck. Bitte bleib hier und sprich hier ein Wort. Nicht so hätte er das ja auch sagen können. Bitte bleib hier, damit meine Kollegen, du musst das schon verstehen, damit die dich nicht sehen, schau dich doch mal an. Nicht? Du bist, also so einen Juden will ich bei mir zu Hause nicht haben. So hätte er es ja auch, so argumentieren ja normalerweise Römer an dieser Stelle. Ein Juden mehr oder weniger geköpft, das ist doch egal. Aber dieser nennt Jesus Herr. Ich bin nicht würdig, nicht du bist nicht würdig. Das muss man sich auf der Zunge erstmal zergehen lassen, was da eigentlich geschieht. Zu welcher Dehnübung, geistlichen Dehnübung dieser Centurio bereit ist und in der Lage ist. Der macht sich auf den Weg und nennt Jesus seinen Herrn. Ich bin nicht würdig. Nebenbei, das erinnert mich an Petrus. Herr, ich bin nicht würdig, weiche von mir. Ich bin ein unreiner Mensch. Ganz ähnlich, auf gleicher Ebene wie Petrus, auf den Jesus seine Kirche baut. Ich bin nicht würdig, ein demütiger Mensch, der sich bereitwillig beugt, ganz tief beugt. Der die Last seines Knechtes mitträgt und sagt, ich leide an dem, was an Last auf ihm liegt. Kann man Glauben trainieren? Ja, so ein Stück weit vielleicht, möglicherweise. Und der Centurio weiß, auf was er sich da einlässt. Er erkennt die Autorität Jesu an. Und er sagt, hey, ich weiß, Jesus, du hast Autorität. Ich habe auch Autorität. Wenn ich zu dem Knecht sage, geh, dann geht er. Wenn ich zu dem Knecht sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich ihm sage, bring das, dann bringt er das. So ist das. Und weil ich weiß, dass du auch Autorität hast, kannst du bei mir zu Hause ein Wunder über die Ferne, denn deine Autorität gilt auch bei mir zu Hause. Auch das ist ja eine hochinteressante Aussage. Ein Stück Bekehrung. Denn deine Autorität, Jesus, du Herr, gilt auch bei mir zu Hause. Also du kannst hier sagen, das, was bei mir zu Hause gilt. Ist das bei uns nicht auch so, wenn wir gläubig sind? Jesus kann, wer weiß, wo sein, er kann sagen, was Sache ist und das passiert bei mir, in meinem Zuhause. Oder eben auch nicht. Oder eben doch. Und er sagt, ich vertraue dir, dass du, egal wo du bist sowieso überall, sag ich mal, und kannst wirken und kannst handeln. Bleib ruhig hier. Bemühe dich nicht, in mein armseliges Zuhause zu kommen, denn deine Autorität gilt bei mir zu Hause. Ein Centurio, ein Römer, der um seinen Waffensklaven Sorge trägt, der nicht sagt, wir kaufen uns einen neuen halt. Geld habe ich ja. Und wenn ich kein Geld habe, nehme ich ihn mir. Das ist schon eine ganz besondere Sache. Er anerkennt die Autorität Jesu. Wenn man anfängt, diese Sachen zusammenzusetzen, müsste man eigentlich sagen, das ist ja doch schon ein relativ gläubiger Römer oder so. Da ist ja schon eine ganze Menge passiert. Und Jesus selber sagt das ja. So einen Glauben wie bei diesem da habe ich in ganz Israel noch nicht gesehen. Und Petrus und Paulus, oder na, Paulus vielleicht nicht, aber Johannes stehen neben ihm. Training. Ja, möglicherweise kann man das. Man kann sich ganz tief beugen und Dehnübungen machen für seinen geistlichen Menschen und das Leid anderer auf Augenhöhe wahrnehmen. Das tut dem eigenen Glauben gut, sich mal zu beugen. Die Last des anderen mitzutragen, wie eine Hantel, damit es wirklich Muskeln gibt, geistliche Muskeln. Und Gott legt Lasten auf. Er verheißt uns nicht, wenn du glaubst, dann geht alles wie von selbst, sondern er möchte, dass wir tragfähig werden. Und wenn jemand tragfähig werden soll, also solche Kanutour-Wassertonnen, nicht, dann vorher auch schon mal das eine oder andere an Muskeln entwickelt zu haben. Das geschieht im Geistlichen ganz genauso. Und manchmal trägt man sehr stark an seinem Stolz, am eigenen Stolz. Ich gehe doch nicht zu diesem jüdischen Wanderprediger. Ich doch nicht. Wer bin ich denn? Komm, geh du. Man trägt am meisten wahrscheinlich an seinem eigenen Stolz, an seiner eigenen Hochnäsigkeit. Da gehe ich doch nicht hin. Wo ist er denn? Weißt du denn, wo er ist? Ja, zwischen Galiläa und irgendwo. Muss ich ihn etwa noch suchen oder was? Man trägt wahrscheinlich am eigenen Hochmut, am eigenen Stolz, an der eigenen Hochnäsigkeit am stärksten. Das ist schon auch Hanteltraining. Ja, ja, natürlich. Das ist vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Liegestütze oder sowas. Sich beugen und die Autorität Jesu anerkennen. Ja, auch das ist eine geistliche Dehnübung, die uns immer wieder gut ansteht. Jesus Herr zu nennen, das auch im Gebet zu sagen, aber dann ihn auch Herr sein zu lassen. Und zu sagen, Herr, ich vertraue dir so, du kannst von jetzt auf gleich sagen und es passiert. Und Jesus sagt, weil er den Glauben dieses Mannes kennt, dir geschehe nach deinem Glauben, nicht weil es eine Drohung ist. Er kennt ihn, er weiß, dass es ein großer, ein kräftiger, ein stabiler Glaube ist, ein Glaube offensichtlich, der Berge versetzt. Wenn Jesus sich vor mir aufbauen würde und sagen würde, dir geschehe nach deinem Glauben, was würde dabei rauskommen? Ach, bei mir passiert sowieso nichts. Ich habe schon immer mal wieder gebetet und ist das der Glaube? Es gibt ein höheres Wesen, ist das der Glaube? In der Gemeinde, in der Kirche, mit diesen Kardinälen kann es sowieso keine Veränderung geben. Ist das unser Glaube? Solange Kirche so ist. Und gute Nahrung. Ja, das fehlt hier an dieser Stelle ein Stück weit, die gute Nahrung. Aber ich denke, das ist schon wichtig. Die Bodybuilder wissen das. Geistliche Nahrung, wenn man das Wort Gottes liest, kaut, sich davon ernährt, atmen, gute Luft, das heißt Gebet, das Atmen des Geistes, dass man mit Gott redet und sicherlich auch wie dieser Mann, irgendwoher muss er ja Jesus gekannt haben. Er muss ja irgendwo wahrgenommen haben, dass dieser Jesus wirklich Autorität hat, um zu handeln. Der muss irgendwo in der Gruppe schon irgendwann mal eine Predigt von Jesus gehört haben. Also zur geistlichen Bodybuilderschaft gehört, dass man da zu finden ist, wo Jesus redet, wo sein Wort verkündigt wird. dass man nicht fern ist, dass man nicht fern bleibt, sondern dass man zuhört, dass man da ist, dass man Jesus das zutraut und sicherlich auch die ein oder andere Erfahrung mit ihm macht. Da sein, wo Jesus redet, Bibellese, das geistliche Essen und Kauen, die Nahrung, gute Luft, das Beten, miteinander im Gebet. Und die Dehnübungen, sich mal zu dem niederbeugen, wo Jesus sagt, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und nicht sagen, wer bin ich denn, dass ich zu diesem Wanderprediger gehe? Der kommt ja nicht mal aus Bethlehem, der kommt ja aus Nazareth. Was kann da Gutes passieren? Es gibt auch im frommen Bereich viele Möglichkeiten, ungläubig zu sein und ungläubig zu bleiben. Jesus sagt zu diesem Centurio, in ganz Israel habe ich so einen Glauben noch nicht gefunden. Es werden viele von dieser Art kommen und mit Abraham und Jakob und wie sie alle heißen, am Tisch im Himmel in der Ewigkeit Gottes sitzen. Ja, allerdings. Amen. Lasst uns beten miteinander. Wer betet?